Zu unserer heutigen Sendung Höre Israel in der Weihnachtsoktav mit den Bibeltexten vom Fest der Heiligen Familie. Am kommenden Sonntag begrüßt Sie ganz herzlich Andreas Büscher. Dieser Sonntag ist gleichzeitig der letzte Tag des Jahres 2017. So können Sie auch ein Wort der Messlesungen vom Fest der Heiligen Familie mit in das Jahr 2018 nehmen. Unsere Referentin für die heutige Sendung ist Schwester Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg. Wir freuen, dass sie heute mit uns verbunden ist. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, herzlich willkommen, lieber Andreas. Ich grüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer heute Nachmittag bei dieser Betrachtungssendung.
Beten wir zum Beginn der Sendung um den Heiligen Geist, dass er uns den Sinn der Lesungen aus der Heiligen Schrift erschließt, die wir am kommenden Sonntag hören.
Himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, erfülle jetzt jeden, der zuhört in dieser Sendung, mit deinem Heiligen Geist. Ruhe mit deinem Heiligen Geist auf uns und in unserem Herzen. Offenbare du uns dein Wort der Liebe, dein Wort der Orientierung, dein Wort, das in Jesus Christus Mensch geworden ist. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns und erflehe uns die Gnade, das Wort Gottes des Vaters immer tiefer verstehen zu können. Heiliger Josef, sei du unser Fürsprecher und lass uns hören auf das Wort des Vaters. Amen.
Amen. Die erste Lesung am kommenden Sonntag ist entnommen dem Buch Jesus Sirach im Kapitel 3, die Verse 2 bis 6. Und 12 bis 14. Es gab noch eine andere Lesung zur Auswahl, aber wir haben jetzt die Lesung aus dem Buch Jesus Sirach gewählt. Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden. Und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn er betet, wird er Erhörung finden. Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne für deine Sünden eingetragen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben zur Vorbereitung auf das Fest der Heiligen Familie an diesem letzten Tag des Jahres 2017 ganz bewusst das dritte Kapitel aus dem Buch Jesus Sirach, das uns die Liturgie der Kirche zur Auswahl stellt, ausgewählt. Wir haben gerade einige Verse aus diesem dritten Kapitel des Buches Jesus Sirach gehört. Ich lade Sie ein, sich ein bisschen auch noch Gedanken zu machen, aus welchem Buch wir eben diese Worte, die den Blick auf den Vater, auf die Mutter, auf den Sohn in einer Familie lenken, aus welcher Zeit diese Worte stammen. Das Buch Jesus Sirach ist eines der umfangreichsten Werke der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes und des gesamten Alten Orients. Es gehört zu den verschiedenen Weisheitsbüchern, die uns im Alten Testament überliefert worden sind. Sie gehören zu unserer christlichen Kanonbildung, zu den christlichen Büchern, die wir in den christlichen Kirchen zusammengefasst haben in unserem Alten Testament. Was die wenigsten von uns vielleicht wissen, ist, dass die jüdischen Gläubigen dieses Buch Jesus Sirach nicht in ihrem Alten Testament enthalten haben. Dieses Buch Jesus Sirach, es ist ungefähr im 2. Jahrhundert vor der Geburt Jesu Christi entstanden und es war ein Wechsel der ägyptischen Herrschaft in der Umgebung des Volkes Israel zur griechischen Herrschaft angestanden. Das israelische Volk, das Volk Gottes, hatte in dieser Zeit zu Anfangs auch einige Vorteile, aber es geriet auch immer mehr unter Spannungen. Und so hat der Verfasser des Buches Jesus Sirach verschiedene Worte gesammelt und zusammengefasst, weil es ihm wichtig war, ein gutes Leben zu führen, das geprägt ist und sich anlehnt an die Weisheit, die von Gott kommt. Passend zum Fest der Heiligen Familie finden wir nun im dritten Kapitel dieses Weisheitsbuches des Alten Testamentes eine Zusammenstellung von Aussagen über die Pflichten der Kinder gegenüber ihren Eltern. Und ich möchte Sie einladen, dass wir noch einmal alle Verse dieses dritten Kapitels miteinander betrachten, nachdem die Liturgie einige Verse auslässt, das Ganze im Zusammenhang doch zu hören. Unser erster Blick wird vor allem auf die Beziehung der Söhne zu ihrem Vater gelenkt, wenn es heißt: Hört ihr Söhne, was das Recht des Vaters ist, und handelt danach, damit es euch gut geht. Denn der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren, und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden. Und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern. Und wenn er betet, wird er Erhörung finden. In diesen ersten Versen des dritten Kapitels können wir auch etwas Neues entdecken, was in der Antike nicht selbstverständlich war. Es ist die Beziehung nicht eines kleinen, unmündigen Kindes zum Vater, nein, es ist die Beziehung eines erwachsenen Kindes, eines erwachsenen Sohnes zu seinen Eltern, zu seinem Vater, zu seiner Mutter. Es war ja der Familienverband, wo die Familie miteinander gelebt hat. Und hier wird vor allem darauf hingewiesen, durch diesen Angaben aus dem Buch Jesu Sirach, wie der Sohn sich gegenüber seinem Vater verhalten soll. Denn Konflikte sind ja oft auch in unserer Zeit von Haus aus vorprogrammiert, wenn auch die erwachsenen Kinder, der Sohn oder die Tochter, noch bei ihren Eltern leben. Und wenn die Kraft von Sohn und Tochter so heranwächst und stärker wird und im zunehmenden Alter auch die Lebenskraft von Vater und Mutter abnimmt, kommt es oft auch immer wieder zu Konflikten, damals wie heute. Jeder von uns kennt vielleicht solche Situationen. Jesus Sirach, er lenkt unseren Blick darauf hin, durch ein gutes Handeln, durch ein gutes Umgehen mit den Eltern, auch hier in eine liebevolle Beziehung, die auch die eigenen Sünden sühnt und zudeckt, zu geraten. Bis dahin war es ja so, wenn einer Fehler begangen hat, sich schuldig gemacht hat, schuldig geworden ist, dass er durch ein kultisches Opfer im Tempel sich von dieser Schuld lossagen konnte. Hier ist dieser neue Gesichtspunkt in dieser Elternverehrung, dass einfach auch das gute Handeln aus Liebe diese sündentilgende Kraft hat, auf die hier Jesus Sirach hinweist. Es gab auch in der Rechtsprechung der verschiedenen Nachbarvölker, sei es im griechischen Recht oder im ägyptischen Recht, verschiedene Verfassungen, die auch zum Nachteil des Vaters sein konnten. Zum Beispiel gab es im griechischen Recht einen Rechtsartikel, der auch zur Entmündigung des Vaters gereichen konnte. Oder es gab einen fehlenden gesetzlichen Anspruch, zum Beispiel auf die Altersversorgung der Eltern durch den erwachsenen Sohn im ägyptischen Recht. Und hier im Blick auf die jüdische, christliche Gemeindeverfassung lädt uns der Verfasser des Buches Jesus Sirach ein, in einer guten Beziehung mit dem Vater und der Mutter zu leben und sie auch im Alter liebevoll zu versorgen. Er spricht auch ein Fehlverhalten an in diesem Text, den wir in der ersten Lesung hören werden am Fest der Familie. Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seine Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Wer den Herrn fürchtet, ehrt seinen Vater und dient seinen Eltern wie Vorgesetzten. Mein Sohn, ehre deinen Vater in Wort und Tat, damit aller Segen über dich kommt. Der Segen des Vaters festigt die Wurzeln, doch der Fluch der Mutter reißt die junge Pflanze aus. Such deinen Ruhm nicht darin, den Vater herabzusetzen, denn das ist keine Ehre für dich. Die Ehre eines Menschen ist die seines Vaters. Wer seine Mutter verachtet, sündigt schwer. Der Verfasser des Buches Jesus Sirach lädt uns ein, gut mit Vater und Mutter umzugehen, sie auch zu segnen, ihnen Gutes zuzusprechen, dass auch wir als Söhne und Töchter den Segen von Vater und Mutter erhalten. Wenn die Beziehungen verletzt sind, das kennen wir oft aus den eigenen Erfahrungen, dann geschieht oft gleich Streit, Verfluchung, Auseinandersetzung, Konflikte und viele reden nicht mehr miteinander. Sie haben die Kraft nicht, sich miteinander zu versöhnen. Der Haussegen hängt oft schief. Jesus Sirach, er lädt wirklich zu einem guten ethischen Handeln ein, den Blick auf den Vater und die Mutter, weil dadurch auch viel Segen für die ganze Familie fließen kann. Und er spricht vor allem auch das Verhalten des Sohnes, der Kinder, der erwachsenen Kinder gegenüber ihren alten Eltern an. Wenn er uns ans Herz legt, mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen. Sie wird als Sühne für deine Sünden eingetragen. Zur Zeit der Bedrängnis wird sie dir vergolten werden. Sie lässt deine Sünden schmelzen wie Wärme den Reif. Wie ein Gotteslästerer handelt, wer seinen Vater im Stich lässt, und von Gott ist verflucht, wer seine Mutter kränkt. Es sind harte Worte, aber sie möchten auch unser Herz aufrütteln, liebevoll mit dem Vater, mit der Mutter umzugehen, wenn die Kräfte nachlassen, wenn unsere eigenen Kräfte stärker werden als die unserer Eltern, die uns einst als Kinder erzogen haben. Es gilt sich um den Vater, um die Mutter in Liebe zu kümmern. Und diese gelebte Liebe gegenüber unseren Eltern, sie schenkt uns Sühne für die Sünden, für die Schuld, wo wir doch jeden Tag aneinander schuldig werden können. Wenn ihr so diese Worte aus dem Alten Testament am Ende dieses Jahres 2017 hören, können sie uns auch einladen, egal wie alt wir sind, am Ende dieses Jahres einmal auf unsere eigenen Beziehungen zu unserem Vater, zu unserer Mutter zu schauen. Auf die Beziehung zu unseren Eltern, wenn sie noch leben, oder aber auch, wie war unsere Beziehung zu unseren Eltern, die schon verstorben sind. Ich möchte Sie bei der kommenden Musik einladen, vielleicht über folgende Gedanken nachzudenken. Wie ist denn heute meine Beziehung als erwachsener Sohn oder als erwachsene Tochter zu meinen Eltern? Bin ich mit meinem Vater versöhnt? Kann ich ihn so annehmen, wie er ist? Oder muss ich mich noch mit irgendetwas oder ihm aussöhnen? Oder aber auch die Beziehung zu meiner Mutter. Bin ich mit meiner Mutter versöhnt, wenn sie noch lebt? Oder ist auch noch etwas da an Unversöhnten, selbst wenn sie schon gestorben ist? Gibt es da noch etwas zu bereinigen vor dem Herrn am Ende dieses Jahres? Habe ich Frieden in meinem Herzen? Und was kann und was will ich in diesen letzten Tagen 2017 vielleicht noch im Blick auf meinen Vater, auf meine Mutter tun? Vielleicht brauche ich auch die Kraft, die Gott mir schenken muss für den ersten Schritt. Vielleicht muss auch ich um Vergebung bitten, wo ich meinen Vater oder meine Mutter verletzt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Es ist nie zu spät, einen neuen Anfang zu setzen. Das Fest der Heiligen Familie, in diesem ersten Betrachtungstext aus dem Alten Testament, lädt uns ein, auf den Umgang mit unseren Eltern zu schauen. Ist er liebevoll? Ist er eher hart? Ist überhaupt noch Beziehung da? Ich möchte Sie einladen, vielleicht auch nach der Sendung in den kommenden Tagen, vielleicht dieses dritte Kapitel aus dem Buch Jesu Sirach persönlich noch einige Male langsam zu lesen und zu betrachten und diese Worte, die Gottes Kraft enthalten, auf ihr Herz, auf ihre Beziehungen hin wirken zu lassen.
Sie hören die Sendung Höre Israel bei Radio Horeb. Gemeinsam mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg betrachten wir die Messtexte vom kommenden Sonntag, dem ersten Sonntag nach Weihnachten, an dem das Fest der Heiligen Familie gefeiert wird. Wir sind nun bei der zweiten Lesung, die dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser entnommen ist. Die Lesung finden Sie im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser im Kapitel 3 bei den Versen 12 bis 21. Nun lese ich diese zweite Lesung vor. Brüder, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht aufgebracht gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eben das dritte Kapitel aus dem Kolosserbrief gehört, Worte des heiligen Paulus, der uns ein Lebensbild, eine Haustafel an die Hand gibt, wie es in einer christlichen Hausgemeinschaft, in einer christlichen Familie miteinander zugehen soll. Vielleicht haben Sie beim Hinhören zum Ende hin den ein oder anderen Widerstand gehört, wenn es da plötzlich geheißen hat, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter oder ihr Männer, seid gegen eure Frauen nicht aufgebracht. Von unserem heutigen Denken her hört sich das etwas seltsam an und ist vielleicht auch Widerstand da. Aber in der Antike war es ganz selbstverständlich, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen. Und es war total ungewöhnlich, dass die Männer auch ihre Frauen lieben sollen. Wo hier eine Ermahnung auch von Christus, von Paulus kommt, die Frauen zu lieben. Doch wenden wir uns dieser christlichen Haustafel, die Paulus uns hier im Kolosserbrief vorlegt, ein bisschen intensiver zu. Denn eines der schönsten Aussagen und die Grundlage der christlichen Haustafel ist hier auch in diesem erstgehörten Vers begründet. Wenn es heißt, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Ob es der Ehemann oder die Ehefrau, der Sohn oder die Tochter, der Sklave, der Mitbürger ist, jeder ist von Gott geliebt und ist sein auserwählter Heilige. Jeder ist von der Fülle der Liebe Gottes umgeben. Durch Jesu Menschwerdung und seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Das ist die Grundlage dieser christlichen Haustafel, dieses christlichen Lebensbildes, das uns hier auch im Blick auf unser Familienleben, auf unser Gemeinschaftsleben von Paulus vorgelegt wird, das uns allen Orientierung auch in unserer Zeit schenken möchte. Ich bin von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Du bist sein auserwählter Heiliger. Du bist seine auserwählte Heilige. Ja, ich bin seine auserwählte Heilige. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen wir diese Worte, die uns Paulus in der zweiten Lesung zu diesem Fest der Heiligen Familie schenkt, wirklich tief in unser Herz auf, dass wir in dieser Weihnachtszeit diese großartige Botschaft von der Liebe des Vaters in uns aufnehmen, trotz so manchem Widerstand, der sich vielleicht auch in uns regen möchte, weil wir vielleicht auch verletzt und enttäuschende Erfahrungen gemacht haben. Aber es ist die Zusage Gottes in dieser Weihnachtszeit und für jeden Tag: Ich bin von Gott geliebt. Und aus dieser Liebe heraus bin ich eingeladen, wie Paulus weiter uns ans Herz legt: Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen. Also habt ein Herz für die Armen. Bekleidet euch mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Auch wenn ich von Gott geliebt bin und mein Hausgenosse, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Mitschwester, mein Mitbruder, auch sie sind von Gott geliebt, und trotzdem kommt es doch immer wieder fast täglich vor, dass uns der andere vielleicht auch manchmal aufregt und es uns schwerfällt, ihn zu ertragen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber aus dieser Liebe heraus, dass vielleicht auch ich manchmal eine Zumutung für den anderen bin, lädt uns Paulus ein, einander gegenseitig zu ertragen und immer wieder einander zu vergeben, wenn wir einander etwas vorzuwerfen haben, und dies nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn das Vorbild ist Jesus, ist Gott selber. Wenn Paulus sagt: Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wenn wir auf unsere eigenen Familien und Gemeinschaften schauen oder auf Familien, die wir kennen, dann ist doch das oft heute ein großes Thema: einander nicht vergeben können, wenn der andere an uns schuldig geworden ist. Wo Eltern mit Kindern über längere Zeit nicht mehr miteinander reden, weil etwas vorgefallen ist, was sie sich gegenseitig nicht verzeihen können. Da werden Beziehungen blockiert und zerstört. Die Liebe wird auf Eis gelegt. Und doch ist es dieses grundsätzliche Fundament: Jeder ist von Gott geliebt und Gott vergibt jedem von uns unsere persönliche Schuld. Was hindert mich also daran, dem anderen wirklich zu vergeben? Vergebung und Verzeihen ist der erste Schritt, damit wieder Friede ins Herz einkehren kann. Denn Paulus legt in dieser Haustafel des Kolosserbriefes uns weiter ans Herz: Vor allem aber liebt einander. Denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Vielleicht müssen wir aber hier auch unterscheiden, dass hier nicht eine Liebe mit guten Gefühlen gemeint ist, sondern die Liebe, die hier im Christlichen beschrieben wird, hat immer damit zu tun, den anderen anzunehmen, so wie er ist, mit seinen Schwächen und Fehlern, ihm immer wieder zu vergeben, ihm Zeit zu schenken, für ihn da zu sein, für ihn das Beste zu wollen. Wenn es heißt, ich bin von Gott geliebt, bedeutet das auch, dass Gott das Beste für mein Leben will. Er will, dass ich mich entwickle, dass ich ein liebender Mensch werde. Er hat Zeit für mich. Doch die Frage ist, habe ich Zeit für ihn? Und wenn wir dann gegenseitig uns diese Liebe weiterschenken sollen, wenn Paulus sagt, vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht, bedeutet es auch, für den anderen da zu sein, für den anderen das Beste zu wollen, ihn zu fördern, dass es ihm gut geht, dass er in der Liebe wachsen kann zu Gott und zu den Menschen. Denn wenn das uns gelingt, wenn die Liebe in unserem Herzen beheimatet ist, dann herrscht der Friede Christi in unserem Herzen. Denn so sagt es uns Paulus zu, diese Verheißung: In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen. Als Glieder des einen Leibes seid dankbar. Ziel dieser christlichen Hausordnung, dieses Fundamentes für unser Zusammenleben, ist wirklich, dass der Friede Jesu Christi in unserem Herzen herrschen soll. Und jeder kennt von uns diese Erfahrung: Wenn wir im Frieden, wenn wir ausgeglichen sind, fällt es uns nicht schwer, den anderen anzunehmen oder zu vergeben. Das ist die wahre christliche Berufung, dem anderen mit Güte, Liebe und Milde zu begegnen. Und dieser eindringliche Aufruf, seid dankbar, auch zu merken, dass alles ist ein Geschenk. Ich kann dies nicht aus eigener Kraft tun. Ich kann es nur aus der Kraft und aus der Liebe Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. Dafür immer wieder dankbar zu sein, wenn es mir gelingt, dass der Friede Christi in meinem Herzen herrschen kann, dass ich in meinem Herzen ausgesöhnt und versöhnt bin mit Gott und meinen Mitmenschen. Was kann uns dazu helfen, dass der Friede Christi in unserem Herzen herrscht, dass wir die Liebe leben können, dass wir einander in Güte, Milde, Demut und Geduld begegnen können? Paulus gibt uns hier an die Hand ein Mittel, wenn er sagt, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wenn ich versuche, persönlich das Wort Jesu Christi, die Evangelium zu lesen, zu betrachten, was hat Jesus zu uns gesprochen, wie ist er mit den Menschen umgegangen, welche Verheißung hat er für uns Menschen? Wenn ich mich mit diesem Wort Gottes in meinem Herzen beschäftige und vielleicht auch das ein oder andere gute Wort anderen weiterschenken kann, in aller Weisheit, nicht in Belehrung von oben herab, dann kann dieser Friede in unserem Herzen wachsen, dann kann er beheimatet sein. Und dieses eine, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, es zu lesen, zu betrachten, im Herzen zu erwägen, aufzunehmen, gekoppelt mit Liedern im Herzen, Gott Lieder zu singen, aus ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, wie der Geist sie eingibt, in den Lobpreis einzustimmen, das kann uns helfen, in dieser Liebe zu Gott und den Menschen zu wachsen, sich vom Wort Gottes zu nähren und Gott im Lobpreis, in der Anbetung, ihm die Ehre zu erweisen. Mit anderen gemeinsam vielleicht in Lobpreislieder einzustimmen, so wie der Geist sie eingibt oder uns auch die moderne Kirchenmusik anbietet. Alles, sagt Paulus, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Auch hier ganz konkret etwas an die Hand gegeben von Paulus. Alles, was wir tun, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Wir haben es oft vergessen, warum wir etwas tun. Vielleicht ist es die Einladung am Ende dieses Jahres 2017, dass wir uns diesen Vorsatz vielleicht nehmen, in den Tagen des neuen Jahres, das ganze Jahr, Neujahr hindurch, wirklich im Namen Jesu zu leben und zu handeln. Im Namen Jesu ist Rettung und Kraft. Und am Beginn des neuen Jahres, am 3. Januar, gibt es sogar ein eigenes Fest des Namens Jesu. Danken wir dem Vater im Namen Jesu für das, was er uns schenkt, durch sein Wort, durch andere Menschen. Und tun wir in unserem Alltag immer wieder innerlich bewusst kurz innehalten und zu sagen, ja, im Namen Jesu will ich das eine oder andere tun oder vielleicht dem einen oder anderen Menschen dieses Wort ins Herz sprechen. Und aus diesen konkreten Handlungsanweisungen, die uns Paulus gibt, kommt natürlich auch eine Handlungsanweisung für die Familie, auf die wir an diesem Sonntag schauen, für die Frauen und Männer und die Kinder. Wenn es hier heißt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Hier ist aber eine Unterordnung, eine Zusammenordnung gemeint, in Liebe im Blick auf Jesus Christus. Sowohl die Frauen als auch die Männer sollen ja sich orientieren am Leben Jesu. Und da gibt es keine Unterdrückung, keine Unterordnung mit Gewalt, sondern es ist eine freiwillige Hingabe und Unterordnung sich gegenseitig an den Ehemann, an die Ehefrau in Liebe. Es geht nicht darum, über den anderen zu herrschen, sondern den anderen mit einem liebenden Blick anzuschauen, ihn zu betrachten und auch im Herzen zu erwägen, was könnte der andere brauchen, um in seiner Liebe zu Gott und den Menschen zu mir zu wachsen. Wie kann ich ihn fördern, wie kann ich ihn helfen? Und wenn es gegenseitig geschieht, können wir auf den besten Weg kommen, miteinander gut auszukommen und in der Liebe zu wachsen. Und Paulus ermahnt auch hier durch diese Haustafel die Männer, liebt eure Frauen und seid nicht aufgebracht gegen sie. Es ist etwas Neues, dass Paulus hier den christlichen Männern und Frauen ans Herz legt, sich gegenseitig zu lieben. Denn es war ungewöhnlich in den Eheschließungen der Antike, in der ja Paulus, Jesus und die ersten Christen gelebt haben, dass die Männer dort aus Liebe ihre Frauen geheiratet haben. Es waren ja oft familiäre Gründe oder auch politische Gründe im Hintergrund gestanden, warum der eine oder andere die und jene Frau geheiratet hat. Bis hinauf ins 18. und 19. Jahrhundert war die Liebesheirat eher eine Seltenheit. Hier aber von Anfang an ermahnt Paulus wirklich, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das Gleiche gilt auch für die Frauen, ihre Männer zu lieben und nicht gegenseitig aufeinander aufgebracht zu sein. Und dann richtet Paulus den Blick auf die Kinder, auf die Söhne, auf die Töchter, egal wie alt sie sind, wenn er sagt, gehorcht euren Eltern in allem. Hier ist aber auch ein Gehorsam, ein Hören auf die Eltern gemeint, das wirklich auch im Willen der Liebe Gottes steht. Nicht ein Gehorsam, der sich irgendwie unterordnet, sondern der sich gegenseitig respektiert, wo wir gegenseitig aufeinander hören. Und wo die Eltern uns auch helfen wollen, heranzuwachsen zu guten Söhnen und Töchtern. Und es werden auch die Väter in Beziehung auf ihre Kinder hier von Paulus ermahnt, wenn er sagt, ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Wir wissen heute aus der Entwicklungspsychologie, wie wichtig das gute Verhältnis, die gute Beziehung in den ersten Kinderjahren ist, die der Vater, die Mutter auf die Kinder ausübt. Wenn die Eltern liebevoll mit ihren Kindern umgehen in den ersten Jahren, dann kann auch ein vertrauensvolles Gottesbild wachsen. Wenn natürlich die Eltern, vor allem die Väter, ihre Kinder einschüchtern, ihre Macht und Gewalt auch den Kindern gegenüber demonstrieren, kann sich auch dieses negative Verhalten auf das Gottesbild übertragen und auch negative Gottesvorstellungen in den Herzen der Kinder entstehen, die uns bis ins hohe Alter, auch Erwachsene, prägen können und wo wir auch darunter leiden können. Schauen wir in dieser zweiten Lesung des Apostels Paulus im Fest der Heiligen Familie vielleicht auf dieses Fundament in den Beziehungen, im Umgang von Frau und Mann, von den Vätern zu den Kindern, aber auch von den Müttern zu den Kindern, dass die Basis von allem ist, ihr seid von Gott geliebt, du bist von Gott geliebt. Und darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und so lade ich auch hier bei der Musik uns ein, wirklich nachzudenken, wie ist unser Umgang miteinander, was können wir von Paulus lernen und ist das Wort Gottes wirklich in unserer Mitte? Herrscht der Friede Christi in meinem Herzen? Ist die Liebe das Band, das meine Beziehungen trägt? Kann ich mit den anderen und alleine Gott Lieder singen, Hymnen, Psalmen, Lieder, wie der Geist sie eingibt? Kann ich in den Lobpreis einstimmen und Gott dankbar sein für mein Leben, für meine Familie, meine Beziehungen? Diese Kraftquellen schenkt uns Paulus ans Herz, das Wort Gottes, den Lobpreis und die Anbetung, um gut miteinander umgehen zu lernen. Wie sieht es bei mir aus, in meiner Familie, in meiner Gemeinschaft, im Miteinander?
Hier ist Radio Horeb mit der Sendung Höre Israel. Wir betrachten die Messlesungen vom Fest der Heiligen Familie, das wir am kommenden Sonntag, am ersten Sonntag nach Weihnachten feiern. Unsere Referentin ist Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Sie hilft uns, diese Messtexte auch zur Bekehrung von uns selber zu verwerten. Sie gibt uns Impulse, wie unsere Beziehungen in der Familie sind, wie wir unser Leben verändern können. Wir kommen nun zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Es ist dem Lukas-Evangelium entnommen in Kapitel 2 in den Versen 22 bis 40. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.« Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, »Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.« Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bei jedem Gottesdienst, bei jedem Wortgottesdienst im ersten Teil ist das Evangelium immer der Höhepunkt der Lesungen. Und so betrachten wir nun auch das Evangelium vom vom Fest der Heiligen Familie am kommenden Sonntag, am letzten Tag des Jahres 2017, am Silvestertag, als Höhepunkt. Und die Liturgie der Kirche lädt uns ein, unseren Blick auf die Eltern Jesu und auf das Geschehen im Tempel zu richten. Was ist damals geschehen und was können wir daraus für unser Leben lernen und mitnehmen? Die ersten Verse des Evangeliums aus dem zweiten Kapitel beim Evangelisten Lukas lenken unseren Blick auf die Eltern Jesu, die sich nach der Geburt auf den Weg nach Jerusalem in den Tempel machen. Es heißt, es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Mit dieser Angabe ist nach jüdischer Tradition und nach den gesetzlichen Vorschriften der 40. Tag nach der Geburt Jesu gemeint. 40 Tage lang war eine Mutter, die einen Sohn geboren hat, kultisch unrein. Maria war nach dem jüdischen Gesetz kultisch unrein und musste durch ein Opfer erst ausgelöst werden, um wieder in diese kultische Frömmigkeitsritus einsteigen zu können. Also, Jesus und Maria sind ganz mit dem jüdischen Gesetz eng verwurzelt. Das religiöse Gesetz, die religiösen Vorschriften spielen im Leben von Josef und Maria eine große Rolle. Es sind die Eltern Jesu. Und sie machen sich nun 40 Tage nach der Geburt Jesu in Bethlehem, in diesem Stall, auf den Weg, um Jesus, ihren Erstgeborenen, hinauf nach Jerusalem zu führen, um ihn auch im Tempel dem Herrn zu weihen. Es war auch die Tradition im Gesetz, im jüdischen Gesetz, dass jede männliche Erstgeburt seit dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten Gott dem Herrn geweiht wird. Ganz gemäß dem Gesetz des Herrn, wie es hier heißt. Also wir sehen, die religiösen Vorschriften spielen bei Josef und Maria eine wichtige Rolle in ihrem Alltagsleben. Und das heißt, sie bringen dort ihr Opfer dar, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Wenn wir da in den Gesetzesvorschriften im Alten Testament nachschlagen, können wir entdecken, dass diese Opfergabe, das Paar Turteltauben, das Opfer der armen Leute war, derjenigen Familien, die nicht viel Geld hatten. Denn es war üblich für normale Familien, in Anführungszeichen, als Opfer für den Erstgeborenen ein einjähriges Lamm durch den Priester im Tempel opfern zu lassen. Doch hier lenkt Lukas den Blick auf die Eltern Jesu als eine Familie von armen Leuten, wie es die Mehrheit im Volk Israel war. Die meisten Familien, vor allem die jungen Familien, waren arme Leute. Und so ist an diesem Tag, als Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wird, Maria und Josef, ein junges Brautpaar, von vielen anderen sicher umgeben, die auch im Tempel unterwegs sind. Sie fallen überhaupt nicht auf und haben diesen kleinen, neugeborenen Jungen im Arm. So erfüllt sich auch, wenn wir das Alte Testament ein bisschen kennen und betrachten, dass sich unter den Armen der Messias offenbaren wird. Jesus ist das Kind von armen Eltern, von Josef und Maria. Sie sind mit den religiösen Vorschriften im Herzen verbunden und sie wollen ihre religiösen Pflichten hier erfüllen. So beschreibt es uns der Evangelist Lukas in seinem zweiten Kapitel. In einem weiteren Schritt lenkt nun Lukas unseren Blick auf diesen Mann namens Simeon, den er wie folgt beschreibt, dass er sagt, er war gerecht und fromm und er wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Dieser Simeon hat in der Stadt Jerusalem gelebt. In der Stadt und nicht im Tempel. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. So wird er beschrieben. Er war gerecht und fromm. Auch von Josef wird gesagt, dass auch Josef gerecht und fromm ist. Und was heißt es in jüdischer Tradition? Es waren Männer, die auf das Wort Gottes, auf die Tora, auf die ersten Bücher Mose gehört haben, die es gelesen haben, die das Wort Gottes in sich aufgenommen haben und versucht haben, danach zu leben, das Gesetz Gottes zu erfüllen, die 10 Gebote und die vielen anderen Gebote, die das Volk Israel im Laufe der Jahrhunderte erhalten hat. Dieser Simeon, er war ein Mann, offen für das Wort Gottes, und er hat gelebt, was er verstanden hat. Und er war in dieser Erwartung, in dieser Zeit, dass der Retter Israels kommen wird. Israel war zu dieser Zeit, wie wir wissen, von den Römern unterdrückt. Die Fremdherrschaft der Römer lag auf dem Land und das jüdische Volk sehnte sich nach einem Retter, nach einem Erlöser, nach einem Messias, der sie von diesen heidnischen Römern, die viele unterschiedliche Götter und Gottheiten verehrten, in ihrem Land auch diese Tempel aufstellten, befreien werde. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, ruht auf diesen Simeon. Und nun heißt es, und das finde ich so schön, wenn wir es genauer betrachten, vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Der Heilige Geist ist derjenige, der dem Simeon die Wahrheit offenbart. Der Heilige Geist ist aber auch derjenige, der jedem Menschen offenbaren will, wer Gott ist und was Gott mit uns vorhat. Wir können diese Offenbarung des Geistes oft nicht wahrnehmen, weil wir vielleicht gar nicht die Sehnsucht haben, dass Gott uns etwas sagen möchte, weil wir vielleicht blockiert sind oder sogar in Schuld und Sünde verstrickt sind, sodass eine geistliche Finsternis auf unserem Herzen, auf unserem Geist liegt. Und doch ist es der Geist Gottes, der durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende uns Menschen offenbaren will, die Wege Gottes. Und so heißt es weiter in einem weiteren Schritt, wenn Lukas uns beschreibt, und jetzt wurde dieser Simeon vom Geist in den Tempel geführt. Also Simeon befand sich vielleicht in seinem Haus oder auf den Straßen Jerusalems, wo auch immer. Und der Geist Gottes, dieser innere Impuls im Herzen, er führt ihn jetzt in dieser Stunde in den Tempel. Und zwar zu dieser Stunde, als Jesus von den Eltern hereingebracht wird, wo sie ihr Opfer erfüllen wollen, wie es nach dem Gesetz üblich war. Simeon erkennt unter den vielen armen Leuten, die dort sind, unter den vielen jungen Brautpaaren mit Kindern, genau Josef, Maria und dieses Jesuskind, geht auf sie zu. Und es heißt bei Lukas, und Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott mit folgenden Worten. Stellen wir uns das mal vor, Josef und Maria gehen in den Tempel und plötzlich kommt ein älterer, fremder Mann auf sie zu, nimmt Jesus aus den Armen Mariens in seine eigenen Arme und fängt an, über dieses kleine Jesuskind Gott zu loben, zu preisen. Mit folgenden Worten, die uns auch aus der komplett aus dem liturgischen Nachtgebet der Kirche bekannt sind. Wenn Simeon sagt, nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. In Jesus, in diesem kleinen Baby, erkennt Simeon den Heiland, den Retter des Volkes Israel, aber auch den Messias für alle Völker ringsherum, die anderen Gottheiten nachlaufen. Hier wird der Friede Gottes offenbar. Simeon, dieser alte Mann, darf in diesem Baby den Messias erkennen. Der Heilige Geist hat es ihm offenbart. Josef und Maria waren erstaunt über die Worte, die sie von Simeon hörten. Und dann wendet sich dieser Simeon an Maria, ganz persönlich an die Mutter Jesu, und spricht ihr dieses prophetische Wort zu, dass durch Jesus viele zu Fall kommen. Und dass auch sie leiden wird. Ja, dass ein Schwert ihre Seele durchdringen wird. Simeon, ein frommer Jude, der hier ein prophetisches Wort ausspricht. Und es kommt zu einer weiteren Begegnung mit der Witwe, mit der Prophetin Hanna. Eine alte Frau mit 84 Jahren, wie der Evangelist Lukas sie beschreibt. Sie war 7 Jahre als junge Frau verheiratet und dann ist sie Witwe geworden mit ungefähr 21 Jahren. Und seit dieser Zeit lebt sie im Tempel mit Fasten und Beten. Ja, sie hat ihre Witwenzeit Gott geweiht, ihr Leben Gott geweiht, um im Tempel immer zu sein, immer wieder, um für andere in Fürbitte zu beten, vielleicht auch im Lobpreis, in der Anbetung des Allerhöchsten. Und nun wird auch diese alte Frau, die sich Gott geweiht hat und ganz mit Gott eng zusammenlebt für das Volk Israel und seine Rettung, auch auf dieses junge Ehepaar Josef und Maria hingeführt und auch sie spricht ihre prophetischen Worte aus. Sie preist Gott in diesem Augenblick und spricht über Jesus Worte, die uns nicht überliefert sind, die aber auf die Erlösung Jerusalems warten. Stellen wir uns diese Familie vor, Josef, Maria, Jesus und dann Simeon und Hanna. Es ist die Begegnung verschiedener Generationen, einer Großelterngeneration und eines jungen Brautpaares mit einem neugeborenen Baby. Und wer ist nun der Mittelpunkt dieser Begegnungen? Der Mittelpunkt ist dieses kleine Baby, dem sie den Namen Jesus gegeben haben. Jesus ist der Mittelpunkt im Leben von Josef und Maria. Jesus ist der Mittelpunkt hier in der Begegnung mit Simeon und Hanna. Und für uns stellt sich nun die Frage, ist Jesus auch der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meiner Gemeinschaft, in meinen Begegnungen unter den Generationen? Die heilige Familie wird deshalb heilige Familie genannt, weil Jesus, der Heilige Gottes, mitten unter ihnen gelebt hat, weil er die Mitte war. Und so lade ich uns ein, am Ende dieser Betrachtung, dass wir vielleicht auch für die Familien beten, die wir kennen, die uns am Herzen liegen und für alle Familien dieser Welt mit einem Gebet vom Papst Franziskus, das er uns ans Herz legt, das uns begleitet hat während dieser großen Familiensynode in den vergangenen Jahren. So möchte ich Sie einladen, dass wir abschließend mit den Worten von Papst Franziskus unseren Blick auf die heilige Familie richten und für die Familien der ganzen Welt beten. Jesus, Maria und Josef, auf euch, die heilige Familie von Nazareth, richten wir heute den Blick voller Bewunderung und Zuversicht. In euch betrachten wir die Schönheit der Gemeinschaft in der wahren Liebe. Euch empfehlen wir alle unsere Familien, damit sich in ihnen die Wunder der Gnade erneuern. Heilige Familie von Nazareth, anziehende Schule des heiligen Evangeliums, lehre uns, deine Tugenden nachzuahmen mit weiser geistlicher Disziplin. Schenke uns den klaren Blick, der es versteht, das Werk der Vorsehung in den täglichen Wirklichkeiten des Lebens zu erkennen. Heilige Familie von Nazareth, treue Behüterin des Geheimnisses der Offenbarung, lass in uns die Wertschätzung für die Stille neu erwachen. Mach unsere Familien zu Abendmahlsälen des Gebetes und verwandle sie in kleine Hauskirchen. Erneuere das Verlangen nach Heiligkeit. Stütze die edle Mühe der Arbeit, der Erziehung, des Zuhörens, des gegenseitigen Verstehens und der Vergebung. Heilige Familie von Nazareth, erwecke in unserer Gesellschaft wieder das Bewusstsein des heiligen und unantastbaren Charakters der Familie. Unschätzbares und unersetzbares Gut. Jede Familie sei aufnahmefreudige Wohnstatt der Güte und des Friedens für die Kinder und für die alten Menschen, für die Kranken und Einsamen, für die Armen und Bedürftigen. Jesus, Maria und Josef, zu euch beten wir voll Vertrauen. Euch vertrauen wir uns mit Freude an. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg, für Ihre Ausführungen, für die vielen Impulse, die uns mitgegeben haben zum kommenden Sonntag, dem Fest der Heiligen Familie.